NDR Info. Redezeit.
Heute Abend mit Andreas Sperling und eine Visite-Sendung, eine Redezeit in Zusammenarbeit mit Visite im NDR Fernsehen. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Eine Redezeit, die Sie heute wieder nicht nur hören, sondern auch sehen können. Uns gibt es als Video-Livestream im Internet ndr.de/redezeit. Da finden Sie unseren Livestream ndr.de/redezeit. Wir haben drei Kameras hier im Studio und da können Sie uns bis 22 Uhr über die Schulter gucken. Und diese Adresse im ndr.de/redezeit ist auch wichtig, wenn Sie mitmachen wollen, wenn Sie uns Mails schreiben wollen, von Erfahrungen berichten wollen, Fragen haben an unsere Experten im Studio. Das können Sie eben über das Internet tun oder aber auch telefonisch unter der bekannten Nummer 08000 44 1777, 08000 44 1777. Und auch Fußballfans kommen nicht zu kurz. Wir halten Sie auf dem Laufenden über das Viertelfinalrückspiel in der Champions League. Real Madrid gegen VfL Wolfsburg. Mittlerweile steht es schon 2:0 für die Spanier. Es geht um Schmerzen bei uns heute in der Sendung. Schmerzen können die Hölle sein. Das hat vielleicht jeder schon mal erlebt. Und jeder von uns empfindet Schmerzen anders. Kinder anders als Erwachsene. Frauen empfinden sie anders als Männer. Und wir wollen heute Abend mal ganz besonders gucken, wie ältere Patientinnen und Patienten mit Schmerzen umgehen, wie sie Schmerzen empfinden und wie Schmerzen behandelt werden. Ich habe zwei Gäste im Studio. Bevor ich Ihnen die vorstelle, wollen wir aber mal hören, was die Menschen auf der Straße, was Seniorinnen und Senioren hier in Norddeutschland zu dem Thema Schmerzen sagen. Thomas Christes hat sich umgehört.
Bedingt durch die Schmerzen geht die Lebensqualität auch verloren, weil man sich nicht mehr so bewegen kann, wie man das mal konnte, wie man das von sich aus gewöhnt war. Und das erstmal im Kopf so durchzukriegen, dass das eben nicht mehr so ist, das ist schon nicht einfach.
Und man kann etwas dagegen tun, indem man Tabletten nimmt. Aber wenn Sie Tabletten nehmen, sind Sie davon auch abhängig. Und die Tabletten wirken sich irgendwie auch wieder auf andere Organe aus. Auf den Magen zum Beispiel, dann geht's los. Ist ein Kreislauf, ja.
Also genau genommen bin ich 86,5 Jahre alt und bin ganz zufrieden. Auch wenn es weh tut. Kann es ja nicht ändern, steht mir altersmäßig zu. Wenn mir nichts fehlen würde, wäre ja Wahnsinn.
Der Rücken und die Beine. Und ich habe Bronchialasthma. Ich kämpfe schon, deswegen bin ich wieder unterwegs. Man soll sich doch bewegen, trotz Schmerzen.
Ich habe halt den Bandscheibenschmerzen, die auch sehr heftig sind, mit Morphium und allem drum und dran. Ne? Ich mache auch regelmäßig meine Schmerztherapien in der Klinik. Also es ist nicht leicht, damit zu leben.
Das Schmerzgedächtnis kann man ausschalten. Medizinisch gibt es da wohl Therapien, dass das Schmerzgedächtnis ausgeschaltet wird und man dann die Schmerzen nicht mehr merkt.
Ich denke mir, dass wenn ich diese Schmerztabletten nehme, auch stärkere, dass die dann auf ein anderes Organ gehen und das schädigen. Und das ist für mich nicht so akzeptabel.
Dauerhafte Schmerzen, Leben mit Schmerzen, aber auch Angst vor Medikamenten. Über all diese Punkte wollen wir heute Abend in der kommenden Stunde sprechen in dieser Redezeit-Visite. Zwei Gäste habe ich. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Albert Lukas. Er leitet das Zentrum für Altersmedizin am Malteser Krankenhaus in Bonn. Einige haben ihn vielleicht eben schon gesehen in der Visite im NDR Fernsehen. Er ist nun zu uns ins Radiostudio gekommen und wird jetzt hier noch weitere Fragen beantworten. Und neben ihm sitzt Silvia Renken. Sie ist Diplompsychologin in der Klinik für Gerontopsychiatrie am Asklepios Klinikum Nord hier in Hamburg. Auch Ihnen ganz herzlich willkommen.
Danke.
Dr. Lukas, warum ist es sinnvoll, Schmerzen im Alter gesondert zu behandeln, ihnen also auch medizinisch eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen?
Da gibt es sicherlich eine ganze Reihe Punkte, die man da nennen kann. Wie in der Sendung schon gesagt, ist es halt so, dass Schmerzen häufig nicht beklagt werden von älteren Menschen. Wir hatten das auch in diesem Bericht jetzt gerade gehört, dass eben Patienten sagen, das gehört einfach dazu, das ist normal, wenn ich alt bin, wenn ich 85 Jahre alt bin, dass mir der Rücken wehtut, dass mir die Gelenke wehtun. Das ist sicherlich von der Häufigkeit her erst einmal, dass das stimmt. Das Problem ist aber, dass es zu einer Resignation führt und dass man das erst überhaupt gar nicht anspricht beim Hausarzt. Und das wäre ein wichtiger Punkt.
Sie haben zwei Stichworte genannt, Rücken, Gelenke. Von welchen Schmerzen sprechen wir denn da in der Regel? Welche kommen da besonders vor? Also Gelenkbeschwerden, rheumatische Beschwerden, Nervenschmerzen?
Im Alter sind es vor allen Dingen Schmerzen, die Gelenke betreffen. Es sind Schmerzen, die Wirbelsäule betreffen, Osteoporose das Stichwort. Das sind sicherlich die hauptsächlichen Schmerzen. Und dann gibt es noch eine Sondergruppe, das sind die Nervenschmerzen. Hier ist es die Polyneuropathie oder beispielsweise der Zoster.
Frau Renken, Sie als Psychologin sprechen viel mit schmerzgeplagten Seniorinnen und Senioren. Wie sehr kann denn der Schmerz denen wirklich das Leben zur Hölle machen?
Schmerz kann sehr zermürbend sein. Wenn aber das Leben zur Hölle wird, dann ist der Schmerz sozusagen in den Mittelpunkt des Lebens getreten und man hat dem Schmerz alle Bereiche überlassen. Und das ist schade, weil es viele Möglichkeiten gibt, die Betroffene doch anwenden können, um Schmerzen zu lindern zumindest.
Und einige dieser Möglichkeiten wollen wir ja heute Abend auch aufzeigen. Gibt es da Betroffene, die dann auch wirklich sagen, ich möchte lieber tot sein, als noch länger an diesen Schmerzen zu leiden?
Die gibt es, die nicht mehr leben möchten. Das sind auch die Patienten, die wir dann zum Teil in der Klinik sehen. Und es ist auch so, dass die Suizidraten im Alter am höchsten sind. Und unter anderem hat das was mit Schmerzen, Einsamkeit zu tun.
Wir haben schon eine erste Hörerin jetzt in der Leitung. Da begrüße ich Rosemarie Greulich, die aus Heiligenhafen anruft. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Greulich, haben Sie eine Frage oder wollen Sie von Ihren eigenen Erfahrungen berichten?
Ja, und zwar, ich habe seit 2,5 Jahren eine Spinalstenose, Kanalstenose. Dann habe ich die Skoliose und mit wahnsinnigen Schmerzen mit dem Ischiasnerv bis in den Fuß rein. Ich kann diesen Schmerz kaum noch ertragen. War in der Schmerzklinik in Neustadt. Habe ein Opiat gekriegt, Oxycodon, das mir aber nur vielleicht ein gutes halbes Jahr geholfen hat. Und ich nehme die Tabletten im Moment noch, helfen absolut nicht. Sind auch erhöht worden. Es hat keinen Sinn mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wenn ich 4-5 Schritte laufe, könnte ich schreien. Dann setze ich mich in der Küche erstmal auf den Stuhl. Und bin total fertig. Mhm. Draußen rumzulaufen ist ganz schwierig.
Dr. Lukas hat Ihnen ganz genau zugehört. Ist es denn vielleicht wirklich ein Problem, einfach das Medikament zu wechseln?
Es kann sicherlich möglicherweise auch am Medikament liegen. Die Frage ist halt, ob der Schmerz ins Bein auch ausstrahlt. Und so wie Sie es beschreiben, ist das ja wohl der Fall, dass der Schmerz eben ins Bein ausstrahlt. Das spricht dafür, dass es ein sogenannter neuropathischer Schmerz ist. Das heißt, dass hier eben nicht nur die Rezeptoren wie beim nozizeptiven Schmerz gestört sind, sondern dass hier wirklich der Nerv selbst plötzlich das Problem darstellt und dass er eben durch Engstellen im Rahmen dieser Spinalkanalstenose, Stenose heißt ja Enge letztendlich des Wirbelkanals, dass hier Nervenstrukturen eben in Mitleidenschaft gezogen sind. Und da gäbe es zum Beispiel auch Kombinationen, die man machen könnte. Es gibt Medikamente, die man bei einem neuropathischen Schmerz einsetzt, wie zum Beispiel das Pergavalin. Das ist ein Medikament, was man sicherlich dann mal mit dem Hausarzt besprechen könnte. Und das ist etwas, was speziell ursprünglich eigentlich bei der Epilepsie eingesetzt wird, aber es stabilisiert den Nerv eben auch bei diesen Nervenschmerzen.
Unsere Hörerin hat ja eben auch wirklich mehrere Faktoren, mehrere Schmerztypen eigentlich aufgezählt. Frau Renken, ist das auch was Sie erleben in der Praxis, dass die Betroffenen eben wirklich nicht nur an einem Schmerz leiden, sondern an einem Schmerzmix?
Durchaus. Also dass auch die Schmerzen manchmal wechseln, dass es manchmal auch unklar ist, was ist jetzt noch der ursprüngliche Schmerz, was hat aber vielleicht auch so zermürbt, dass es auch zu depressiven Reaktionen kommt und die Betroffenen das manchmal auch gar nicht mehr gut für sich unterscheiden können. Mhm.
Macht das den Schmerz im Alter aus, Dr. Lukas, dass eben diese, wie man es auch nennt, Multimorbidität dazu kommt, also Patienten, die wirklich nicht nur an einer Krankheit leiden, sondern an mehreren?
Ja, das macht es natürlich häufig aus. Das macht es aber auch besonders schwierig, auch für denjenigen, der diagnostizieren möchte, dass er eben mehrere Probleme parallel hat und dann erst einmal das auseinanderhalten muss, was ist nun dieser Schmerz, was ist nun die andere Ursache. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, die am Anfang gestellt werden muss, dass man versucht, hier möglichst eine korrekte Diagnose zu stellen. Und Mixed Pain, Sie haben das schon gesagt, das ist ja das Stichwort, ein gemischter Schmerz, der eben beide Bereiche betrifft. Und da muss man eben dann auch entsprechend die Medikation dann auch anpassen.
Wir reden heute Abend über Schmerz im Alter bei Seniorinnen und Senioren. Über welche Altersgruppe sprechen wir da eigentlich?
Ja, traditionsgemäß sprechen wir über die 65-Jährigen, aber ich jetzt als Altersmediziner mit einer Klinik von 77 Patienten, da ist der Durchschnitt 85. Also 65-Jährige sind für mich eher ältere Menschen. Sicherlich 75 bis 85, das ist sicherlich die Altersgruppe, die hier hauptsächlich angesprochen wird.
Am Telefon begrüße ich Maria Wagner, die aus Langwedel anruft. Guten Abend.
Guten Abend.
Was haben Sie für eine Frage?
Und zwar wurde ich am 23.11. an meinem rechten Knie operiert. Und habe ein Vierteljahr meine Gehstützen getragen. Das ging auch so halbwegs. Und danach, wie ich die abgesetzt habe, wurde es immer schlimmer. Es wurde nachher, jetzt kann ich mich ganz schlecht bewegen. Ich kann zwar Rad fahren, wenn ich aufsteige, tut es weh. Wenn ich drauf sitze und trete, geht das. Aber ich habe halt immer, und vor allen Dingen kann ich keine langen Wege mehr machen. Es ist mir alles, ich kann keinen Kilometer gehen. Und ich bin sonst immer so fit gewesen. Das linke Bein ist am 10.10.2012 operiert worden. Ja, und das hat sich unten gelockert. Und da habe ich jetzt auch so viel Schmerzen, weil ich das auch so sehr strapaziert habe. Ich muss Treppen gehen, wenn ich in mein Schlafzimmer gehe, wenn ich in den Keller gehe, und das ist unheimlich schmerzhaft. Mhm. 2001 wurde bei mir Fibromyalgie festgestellt, obwohl ich da nie viel drum gegeben habe, weil ich mich immer sehr bewegt habe und auch ein großer Radfahrer bin, und auch morgens im Bett fange ich an mit Gymnastik, mit Verdrehungen und mit Bewegung, dass ich überhaupt aus dem Bett gut komme. Und am Tage, oder ich gehe zweimal die Woche zur Gymnastik, dass ich mich da auch noch bewege.
Ja, Frau Wagner, wir geben das mal an Dr. Lukas weiter.
Sie sprechen da schon ein Problem an. Sie sind rechtzeitig operiert worden und haben dann eine ganze Zeit eben zur Schonung des rechten Beines, das linke Bein mehr benutzt. Das führt dazu, dass Sie plötzlich dann eben auch an Ihrem eigentlich bisher guten Bein, wenn auch operiert, jetzt vermehrt Schmerzen haben. Das sehen wir eben häufig, dass dann eben es im Rahmen dieses Rehabilitationsprozesses zu einer Fehlbelastung kommt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, haben Sie denn noch weiter Krankengymnastik jetzt? Was hatten Sie mit Ihrem Hausarzt da abgesprochen?
Frau Wagner ist nicht mehr in der Leitung.
Da, okay. Also das wäre sicherlich etwas, was man überlegen müsste, dass man hier weiter das trainiert, was sehr, sehr gut ist, dass Sie eben auch selbst da motiviert sind, dass Sie eben auch frühmorgendlich, wie Sie es selbst beschreiben, eben auch Ihre Übungen machen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn Schmerz führt zu einer Funktionseinschränkung. Und wir dürfen uns nicht so sehr auf den Schmerz immer nur fabrizieren, sondern wir müssen schauen, was zu welcher Funktionseinschränkung führt es. Und dass man da sich eben auch zunehmend etwas auch wieder zutraut. Sicherlich muss man auch schauen, wie die Medikation im Moment ist, ob man die optimieren kann, dass man möglicherweise dann auch wieder etwas besser sich bewegen kann. Denn das ist natürlich, geht immer einher, die Übungen und eine gute Grundmedikation.
Frau Renken, das ist sicherlich auch eine These, die Sie vertreten. Bewegung ist wichtig, auch bei Schmerz. Sport ist wichtig. Wie wichtig sind denn aber auch soziale Aktivitäten?
Sehr wichtig. Also es geht vor allem auch darum, nicht die ganze Aufmerksamkeit auf die Schmerzen zu lenken. Was hilft mir? Was sind gute Momente? Ist es das Gespräch, was etwas ablenkt? Oder auch Tätigkeiten, Aktivitäten, die jetzt nicht unbedingt mit den Übungen zu tun haben, aber Konzentration fordern, dass ich nicht nur mit meinen Schmerzen beschäftigt bin.
Aber wie bereit sind denn Seniorinnen und Senioren, sich auch wirklich darauf einzulassen?
Ich erlebe die als sehr bereit und sie sind auch sehr diszipliniert, wie ja auch aus dem vorigen Beitrag schon herauszuführen war. Aber es ist oft mit viel Angst und Unsicherheit verbunden. Was kann ich mir zutrauen? Was darf ich? Und es ist schon ein mühsamer Weg daraus. Ja, also erst mal anfangen, da auch drüber zu sprechen, was macht das mit mir?
Es gibt ja auch viele Betroffene, die an Einsamkeit leiden, die keinen großen Freundeskreis haben, vielleicht auch keine Familie mehr haben, wo es dann ja auch nicht so ganz einfach ist, wirklich soziale Kontakte zu knüpfen.
Es ist ein großes Problem und vor allem, weil Schmerzen, Sie haben es vorhin auch gesagt, dazu führt, dass man sich zurückzieht, dass man nicht mehr so mobil ist, umso wichtiger ist es, mit dem Hausarzt darüber zu sprechen, möglichst rechtzeitig auch zu gucken, wo finde ich weitergehende Therapien, einen Schmerztherapeuten, eine Schmerzambulanz. Und wichtig auch, wo finde ich Kontakte? Wo gibt es Menschen, denen es ähnlich geht? Beispielsweise in Selbsthilfegruppen. Und
gibt es denn da Stellen, wo man ein bisschen Hilfestellung bekommt?
Es gibt beispielsweise hier in Hamburg die KISS, das sind die Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen, bei denen könnte man sich erkundigen. Es gibt sicherlich auch im Internet die Möglichkeit, nach Selbsthilfegruppen in der Nähe zu googeln, bis hin, dass man vielleicht auch die Krankenkassen fragen kann, die eigene Krankenkasse. Wo finde ich was
das
in meiner Nähe?
Das ist wahrscheinlich auch ein Tipp, den jeder befolgen kann, ob jetzt in der Stadt oder im ländlichen Gebiet. Die Krankenkasse ist immer da als Ansprechpartner. Wir haben wieder einen Hörer in der Leitung. Bodo König ist das, der aus Ingolstadt bei uns anruft. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr König, Sie leiden an Schmerzen in der Schulter.
Nein, direkt am Schulterblatt rechts. Nicht die Schulter. Ich kann alle Tätigkeiten durchführen. Das geht seit 11, 12 Jahren. Ich habe keine Schmerzen. Die Schmerzen treten auf in Ruhe. Und zwar hauptsächlich nachts ab 20 Uhr. Dann geht das stechende Schmerz los. Oder dann, wenn ich lese, wenn ich ein Buch lese, geht das auch los. Also in Ruhe. Ich kann meine sportlichen Tätigkeiten durchführen, zum Beispiel das Angeln. Da passiert nichts, da habe ich keine Schmerzen. Ich kann alles heben, ich kann lange Strecken mit dem Auto fahren. Sobald ich in Ruhe komme, kriege ich am rechten Schulterblatt einen Punktschmerz, der mich bald manchmal zur Verzweiflung bringt, den ich nur mit entsprechenden Medikamenten absenken kann. Und so muss ich leben und das passt mir nicht, weil ich den Schmerz nicht loswerde. Ich war jetzt einen Monat zur Schmerztherapie in Enzensberg im Hof am See. Auch das hat nicht geholfen.
Herr König, Sie haben uns ja viele Faktoren jetzt genannt. Mal gucken, ob wir hier per Ferndiagnose sozusagen Ihnen helfen können, Dr. Lukas.
Das ist natürlich immer schwierig, eine Ferndiagnose zu stellen. Da denke ich mir, werden Sie Verständnis für haben. Wichtig ist, dass Sie den Aspekt Ablenkung eben auch gebracht haben. Im Laufe des Tages merken Sie viele Dinge gar nicht. Wenn Sie dann zur Ruhe kommen, dann merken Sie plötzlich, dass Sie Schmerzen haben. Das haben auch jüngere Menschen im Berufsalltag, dass sie möglicherweise Rückenschmerzen haben und wenn Sie dann nach Hause gehen abends, dann merken Sie diese Rückenschmerzen den ganzen Tag, wo Sie gearbeitet haben, haben Sie es nicht gemerkt. Also da merkt man einfach auch mal dieser Faktor Ablenkung, der wichtig ist. Das ist, was das jetzt nun genau ist, Sie sind in verschiedenen Kliniken schon gewesen, da traue ich mich jetzt ehrlich gesagt auch von der Ferne nicht unbedingt zu, da jetzt einfach direkt eine Diagnose zu nennen. Es hört sich auch wieder wie ein Nervenschmerz an. Da müsste man sicherlich noch mal genauer dann hinschauen.
Wo kann denn Herr König und wo können andere Patientinnen und Patienten Ansprechpartner finden? Das ist ja manchmal gar nicht so leicht.
Ja, also der erste Ansprechpartner ist natürlich erstmal der Hausarzt. Der ist sozusagen ja auch der Lotse im Gesundheitssystem. Das wäre sicherlich der erste Ansprechpartner. Wenn es dann schwieriger wird, und das scheint ja jetzt auch ein Fall zu sein, der ja schon auch eine längere Geschichte hat, dann gibt es natürlich Spezialisten, Schmerztherapeuten. Die kann man beispielsweise auf der Seite der Deutschen Schmerzgesellschaft, das ist www.dgss.de. www.schmerzenlindern.de nachschauen und kann da die Postleitzahl eingeben und wird dann eben dort auch Namen finden bzw. Praxen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit.
Gibt es denn bundesweit genug Schmerzspezialisten?
Das ist sicherlich ein Thema. Was heißt genug in diesem Zusammenhang?
Also ich denke gerade dran, am Wochenende hat auch gerade Ärztekammerpräsident Montgomery sich geäußert, hat gesagt, wir brauchen dringend mehr Fachärzte, auch für Hochbetagte.
Ja.
Das geht ja auch in diesen Bereich.
Also das wäre dann auch nochmal eine Frage. Also Schmerztherapeuten gibt es sicherlich einige schon, aber nicht genug. Jetzt muss man sagen, die erste Versorgung ist immer der Hausarzt, denn es kann nicht jeder direkt zu einem Spezialisten gehen. Da ist es sicherlich wichtig, dass man da natürlich etwas macht. Die Ausbildung wird immer besser, auch in Richtung Schmerz, während ich beispielsweise im Studium eigentlich relativ wenig gehört habe
über Schmerz. Ist es jetzt Pflicht im Medizinstudium?
Es ist jetzt Pflicht im Medizinstudium. Es gibt da ein extra Curriculum und jeder Student kann die Universität nur verlassen, wenn er etwas während des Studiums über Schmerz gehört hat. Und das ist sicherlich eine deutliche Verbesserung. Denn wir müssen natürlich die Kenntnis über Schmerz in die Breite tragen. Jeder Hausarzt muss darüber Bescheid wissen.
Wir reden über Schmerzen heute Abend in der Redezeit-Visite hier auf NDR Info. Dr. Lukas, lassen Sie uns noch mal ganz prinzipiell erklären, was ist eigentlich Schmerz?
Schmerz ist eine Sinnesempfindung, eine unangenehme Sinnesempfindung, die eben subjektiv ist, die mit einer Gewebsschädigung einhergehen kann. Wichtig ist der Begriff wirklich subjektiv. Jeder empfindet Schmerzen unterschiedlich. Das hat man im eigenen Bekanntenkreis, dass der eine sagt, das ist aber jetzt, tut weh. Und bei einem anderen, der möglicherweise gleiche Schmerzstärke eigentlich erhält, sagt, das ist gar nicht so schlimm. Also es ist etwas Subjektives, das macht es aber auch am Ende sehr schwierig, weil es keine Maschine gibt, kein Gerät, kein Blutwert oder etwas, um nun wirklich eine Schmerzstärke beispielsweise festzustellen, sondern wir sind auf die Angaben des Patienten angewiesen, der uns dann erzählt, wo ist der Schmerz, wie ist der Schmerz, was macht der Schmerz mit ihm. Der Patient ist quasi unser Lotse.
Und wir hören ja heute Abend schon von vielen Anruferinnen und Anrufern, dass sie gerade an chronischen Schmerzen leiden. Ist chronischer Schmerz eine eigene Krankheit oder ist es eine Begleiterscheinung?
Ja, es ist eine eigene Krankheit, allerdings noch nicht so lange. Seit 2009 nennt man es als eigene Krankheit im Gesundheitssystem, DRG-System. Man kann ja den akuten Schmerz und den chronischen Schmerz unterscheiden. Der akute Schmerz ist etwas, was ein Signal gibt, was eine Schonhaltung bedingt, was gut behandelbar ist, während der chronische Schmerz sich im Grunde verselbstständigt hat. Man möglicherweise überall Schmerzen hat und das Warnsignal eigentlich nicht mehr gegeben ist, sondern eine Fehlverarbeitung. Und von chronischen Schmerzen spricht man, da sind die Definitionen noch etwas uneinheitlich, von 3 bis 6 Monate anhaltenden Schmerzen oder immer wiederkehrenden Schmerzen.
Eine Schmerzpatientin ist auch Wilma Rosenbaum, die uns angerufen hat aus Bettburg. Herzlich willkommen in der Sendung, Frau Rosenbaum.
Guten Abend.
Guten Abend. Was können wir für Sie tun?
Also ich habe das linke Knie, da habe ich eine schwere Arthrose drin und der Gelenkknorpel ist ganz weg. Bin vor 2 Jahren schlimm gefallen und habe seitdem auch unterhalb dem Knie eine Auswuchtung, habe eine schwere Arthrose in dem Bein. Ich kann nicht operiert werden, weil ich einen Lymphstau und ein Lymphödem in den Beinen habe, was sehr stark ausgeprägt ist. Ich war bei 6 Spezialisten und keiner will mich operieren, weil ich ein Risikopatient bin. War jetzt bei meinem Orthopäden. Der hat mir natürlich wieder die Knuffelack aufgeschrieben, was ich schon jahrelang nehme. Mal einen jeden Tag, dann nehme ich mal schon mal über den anderen Tag eine. Habe auch heute wieder eine genommen und früher bin ich viel mit meinem Mann spazieren gegangen, 20 Kilometer gelaufen, was ich alles nicht mehr kann. Und ich habe immer Schmerzen, komme kaum die Treppe rauf, wieder die Treppe runter, immer mit Schmerzen. Und das macht mich schon sehr traurig. Ich habe auch jetzt einen Rollator bekommen, damit ich wenigstens ein bisschen mich abstützen kann, um zu gehen. Was kann ich außer diesen Sachen noch machen, damit ich wenigstens mal schmerzfrei bin? Oder?
Ich gebe die Frage an Dr. Lukas weiter.
Also da ist zunächst einmal zu sagen, dass man, wenn man eine Schmerzmedikation nehmen würde, dass sie kontinuierlich gegeben wird, dass sie regelmäßig genommen wird. Sie hatten beispielsweise gesagt, ich nehme mal eine, ich nehme mal keine. Dieses ständige Hin und Her ist sicherlich ein Punkt, den man wirklich nochmal überlegen muss. Es wäre eine kontinuierliche Medikation notwendig, der erste Punkt. Der zweite Punkt. Ich als Altersmediziner habe so ein bisschen Bauchschmerzen im wahrsten Sinne des Wortes bei dem Medikament Diclofenac. Diclofenac ist bei älteren Menschen häufig damit verbunden, dass es zu Magengeschwüren kommen kann, zu Magenblutungen, die eben auch wirklich auch mal am Ende tödlich enden können. Das Diclofenac ist etwas, was man, wenn man es denn unbedingt geben möchte, möglichst kurz geben sollte, unter 4 Wochen und dann auf jeden Fall mit einem Magenschutz. Es gibt andere Medikamente, wie zum Beispiel das Metamizol. Das ist ein relativ starkes Schmerzmedikament, unterliegt aber zum Beispiel nicht dem Betäubungsmittelgesetz. Was man hier versuchen könnte, mal so etwas zu nehmen, kontinuierlich. Und vielleicht muss man eben auch dann eins von der zweiten oder dritten Stufe, sprich ein Betäubungsmittel dazu nehmen, um eine Kombination zu haben und da sicherlich nochmal schauen, dass die Schmerzen dann eben kontinuierlich gut eingestellt sind. Und ich glaube, dass man da durchaus was machen kann. Operation ist nicht möglich, haben Sie gesagt. Das ist dann leider so, aber ich glaube, konservativ kann man was machen. Der Punkt ist, kann man es wirklich alles wegnehmen? Das ist sicherlich auch ein Punkt, den ich häufig mit meinen Patienten in der Klinik bespreche. Die Vorstellung, man wäre schmerzfrei. Bei diesen Schmerzen, die Sie haben, ist es so, dass wir eine deutliche Verbesserung erreichen können. Diese Verbesserung führt dazu, dass Sie wieder auch Lebensqualität haben, dass Sie wieder Ihre normalen Aktivitäten machen können. Und das ist es, was wir erreichen wollen. Nicht unbedingt die Schmerzfreiheit. Das ist häufig nicht möglich.
Ich glaube, wir können noch gleich mal weitergehen zu unserem Hörer Waldemar Perlich, der angerufen hat. Guten Abend. Denn Guten Abend. Jede Frage schließt, glaube ich, genau da an. Sie möchten gerne wissen, welche Medikamente magenschonend sind.
Exakt.
Ja, das ist Paracetamol, was man nehmen kann von der ersten Gruppe. Paracetamol und das Metamizol. Dann gibt es die zweite Stufe, das ist Tilidin und Naloxon. Das ist ein Kombinationspräparat. Tilidin, Naloxon.
Tilidin,
/ Naloxon, das ist ein Kombinationspräparat. Das ist deutlich stärker schmerzlindernd, hat eben aber, und das ist der Vorteil, eben nicht diese Organstörung, dass es auf die Organe geht. Die erste Stufe, viele Medikamente wie Diclofenac, was gerade genannt worden ist, oder auch Ibuprofen, gehen auf Niere beispielsweise. Wir wissen, dass etwa 10-15% der Menschen, die dialysiert werden, die Folge von langjährigem Schmerzmitteleinnahmen sind. Und es sind genau diese Medikamente, die so schlecht sind. Also gut, Paracetamol, Novalgin, beziehungsweise Metamizol und eben das Tilidin und Naloxon und dann das Tramadol kann man noch nehmen und dann gibt es natürlich die dritte Stufe noch eine ganze Reihe Medikamente, die man auch als Pflaster nehmen kann, die eben auch Morphinabkömmlinge sind.
Frau Renken, unsere Diplompsychologin heute hier in der Runde, haben Sie eigentlich den Eindruck, dass Patientinnen und Patienten schon zu früh und vielleicht auch zu viel Medikamente bekommen?
Das ist ja ganz unterschiedlich. Es gibt diejenigen, die sehr schnell Medikamente nehmen, viel Medikamente nehmen und deren Erwartung an das Medikament ganz groß ist. Und es gibt die Menschen, die aus Sorge vor Nebenwirkungen, so wie Sie es vorhin auch beschrieben haben, die unregelmäßig nehmen und dadurch auch gar nicht an den Punkt kommen, wo die Schmerzen wirklich gut beeinflusst werden. Da wäre die regelmäßige Einnahme alles in einem guten Arztgespräch. Also das Arztgespräch ist die Voraussetzung, der Kontakt zum Therapeuten.
Also diese, wie man es vielleicht nennt, Medikamententreue ist auch so ein Problem bei Patientinnen und Patienten.
Ja. vor allen Dingen auch Ängste nehmen, ist noch ein wichtiger Punkt. Die Angst beispielsweise abhängig zu werden von diesen Medikamenten ist ja gerade bei den Schmerzmitteln. Und wenn es dann noch Betäubungsmittel heißt. Ja.
Wie groß ist denn das Risiko?
Ich würde sagen, dass das Risiko natürlich da ist, aber eher gering ist. Also es gibt Zahlen, die jetzt auf der Deutschen Schmerzgesellschaftsseite sind. Wir gehen davon aus, dass etwa 12 Millionen Menschen unter chronischen Schmerzen leiden in Deutschland und etwa 500.000 davon abhängig sind. Das sind etwa 3-4%. Also insofern ist das eine kleine Zahl. Wenn man sieht, welchen Effekt letztendlich diese Medikamente hat. Wichtig ist, dass man die Medikamente nimmt, wenn sie indiziert sind, also wenn man Schmerzen hat. Der Effekt, unter Schmerzen eine Abhängigkeit zu bekommen, ist sicherlich geringer, wie wenn man die Medikamente einfach nur so nimmt.
Frau Renken, wir haben ja zu Beginn auch schon mal darüber gesprochen, wie wichtig auch soziale Kontakte sind, wie wichtig Bewegung ist, um den Schmerz zu lindern. Dazu kommt sicherlich auch einfach Zuwendung, was viele Betroffene brauchen. Kann man damit tatsächlich die Dosis von Schmerzmitteln reduzieren?
Ich glaube schon, dass darüber sprechen hilft, ernst genommen werden von anderen, Zuwendung zu bekommen. Das sind Dinge, die helfen, aber auch mehr über sein eigenes Krankheitsbild zu erfahren, um wieder aktiver zu werden, zu gucken, in welchen Bereichen meines Lebens spielt der Schmerz nicht so eine große Rolle, wo macht es mir noch Freude, was tut gut. Das sind schon sehr wichtige Punkte.
Das sind das Punkte, wo Sie auch wirklich Zeit haben, in der Arbeit mit den Patientinnen und Patienten Wert zu legen? Sie auch dabei zu begleiten?
Wir versuchen sie dabei zu begleiten, dass sie eben das auch wieder selbst entwickeln. Dass die Schritte wieder gehen, dass sie für sich herausfinden, was tut mir gut. Wir machen Muskelentspannung. Entspannungsverfahren sind in der Schmerzmedizin, in der Schmerztherapie sehr wichtig. Psychoedukation aufzuklären, aber auch Psychotherapie, wenn beim chronischen Schmerz eben das Psychosoziale immer mehr in den Vordergrund tritt.
Ständig Schmerzen, was hilft älteren Menschen? Das ist das Thema der Redezeitvisite heute Abend. Es geht bei uns aber auch zwischendurch immer wieder um Fußball. Real Madrid, VfL Wolfsburg, Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League. Es ist jetzt Halbzeit. Im Nachbarstudio steht mein Kollege Thorsten Ahles, der das Spiel verfolgt. Gleich zu Beginn 2 Tore für die Spanier. War es das schon für Wolfsburg?
Na, so weit würde ich noch nicht gehen, aber zumindest passte diese erste Halbzeit aus Wolfsburger Sicht so ein bisschen ins Thema der Redezeit. Das war größtenteils eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Eine Viertelstunde lang konnten sie dem Druck der Spanier standhalten. Dann aber hatte der Weltfußballer Cristiano Ronaldo nicht seine 5 Minuten, sondern seine 2 Minuten, traf zweimal in der 16. und 17. Minute. Und durch diese 2 Tore war das Hinspielergebnis dieser 2-0-Erfolg der Wolfsburger natürlich egalisiert. Aber die Hoffnung müssen wir noch nicht aufgeben, denn nach diesem 2-0 haben sich die Spanier ein bisschen zurückgezogen und die Wolfsburger auch mitspielen lassen. Die hatten dann 2 Chancen zum Ende der ersten Halbzeit, konnten die aber nicht nutzen. Also, wenn sie vorne ein bisschen effektiver werden, dann könnte dann doch was gehen. Denn sobald sie ja nur einen Treffer schießen, müssten die Spanier 2 weitere erzielen. Und sollte es bei diesem 2-0 bleiben, dann gäbe es ja Verlängerung.
Also hoffen wir auf die zweite Halbzeit. Vielen Dank, Thorsten Ahles aus der Sportredaktion. Redezeitvisite auf NDR Info. Meine Kollegin Silvia Buckel ist jetzt ins Studio gekommen. Sie hat sich durch die Mails gewühlt, die wir zu unserem Thema bekommen haben, zu unserem Thema ständig Schmerzen. Was hilft älteren Menschen? Silvia, wir haben zu Beginn ja schon mehrere Punkte angesprochen. Schmerzen, unter denen viele Seniorinnen und Senioren leiden. Kristallisiert sich da so ein bestimmter Schwerpunkt in den Mails raus?
Also in den Mails geht es ganz viel um Schmerzen im Skelettbereich. Wirbelsäule ist ganz viel Thema, Gelenke. Und ja, ich nehme mal 2 beispielhaft daraus. Ursula Metzger aus Stuttgart hat Schmerzen, schreibt sie an der Wirbelsäule von Hals bis Becken. Ist operiert worden wegen Schiefständen von Großzehen. Hat ständig Physiotherapien für Schulter, Hüfte, Kiefergelenk und neu sind jetzt Schmerzen und Kribbeln im rechten Bein. Und jetzt sagt sie, ich habe keine Lust mehr zum Arzt zu gehen, es hilft ja doch nichts. Ich walke, fahre Rad und wandere, aber was kann ich noch tun? Und das zweite hänge ich gleich mal hinten dran. Ja. Nach einem schweren Unfall leidet Wilfried Hoferichter aus Dienstlaken an Schmerzen. Die LWS, also Lendenwirbelsäule, wurde dabei 2-mal gebrochen. Jetzt hat er auch noch Arthrose und er nimmt starke Medikamente. Die Schmerzen sind trotzdem nicht weg und er schreibt, die Situation ist nicht mehr zu ertragen. Ich brauche dringend eine Lösung.
Geben wir die Fragen an Dr. Also Lukas weiter.
Für beide auf jeden Fall natürlich raten, dass sie sich in so speziellen Fällen dann doch auch an Spezialisten wenden, in Schmerztherapeuten, die dies sich auch nochmal annehmen würden. Das sicherlich, das wäre ein Punkt, den man sagen könnte. Es ist immer die Frage, stimmt die Dosis, die man nimmt? Stimmt, dass man es kontinuierlich nimmt? Ist die Compliance für die Medikamenteneinnahme entsprechend? Also dass sozusagen auch es durchweg genommen wird. Und dann eben wirklich nochmal die Diagnosen stellen. Im ersten Fall hat man ja den Eindruck, dass es sich generalisiert. Das spricht ja schon auch für ein chronisches Schmerzbild, dass es also wirklich von den Haarspitzen bis zu den Zehen eben schmerzhaft ist. Und da muss man sicherlich auch schauen, dass natürlich Medikamente, wir haben es schon mehrmals angesprochen, nicht alles bewirken können, sondern es ist immer die Kombination aus Medikamenten und nicht-medikamentösen Maßnahmen. Und die Kollegin hat es ja auch angesprochen, auch eben diese Verarbeitung. Da muss man sicherlich noch mal ganz genau dran gehen und nicht nur denken, es gibt eine Pille, die ich nehme und damit ist es dann eben gebessert, sondern da muss man sicherlich dran arbeiten, auch schauen, warum jemand diese Schmerzen hat. Nicht nur die körperliche Ursache, sondern möglicherweise auch die Schmerzverarbeitung. Was macht der Schmerz mit mir? Warum habe ich diesen Schmerzen? Das sind ja alles Themen, die dann kommen.
Und ich denke, auch so ein Autounfall muss man vielleicht ja auch erstmal verarbeiten. So ist es. Nicht? Ja. Also wirklich eine multimodale Schmerztherapie mit unterschiedlichen Kollegen, mit Physiotherapie, mit Psychotherapie.
Das ist auch ein Stichwort, auf das wir sicherlich nachher nochmal kommen werden. Ja. Mhm.
Ich würde ganz gerne mit diesen bisschen unspezifischen Schmerzen chronisch, wir haben da eine Hörerin aus Saarstedt, Yvonne Baumann-Klapp, auf. Die schreibt eben, ich werde jetzt 60 und leide seit 25 Jahren unter Dauerschmerzen, die verschiedene Ursachen haben. Sie schreibt jetzt Bandscheiben, Arthrose, Fersensporn etc. Mal mehr, mal weniger akut. Jetzt hat sie ein Problem, weil sie kriegt dann einen Facharzttermin, aber erst dann in 7 Monaten. Bis dahin hat sich vielleicht das eine schon wieder erledigt, das andere ist dann gekommen und sie fühlt sich nicht so richtig ernst genommen. Ich werde dann von oben herab behandelt, schreibt sie, und stehe im Zweifelsfall noch als Simulant da. Also solche Mails haben wir auch, dass sich also Patienten nicht so ganz ernst genommen fühlen. Hilft Ihnen das bei der Schmerzbewältigung oder verstärkt es das eher?
Das verstärkt es eher. Das macht natürlich ein gewisses Problem, dass der Patient eben sich nicht ernst genommen fühlt. Und das ist das Grundprinzip, dass man erstmal auf das hört, was der Patient einem sagt, und dass man das sehr ernst nimmt, was da ist. Und dann eben aber auch schaut, von diesem Schmerz auch in die Bewältigung hineingeht, dass Vermeidungsstrategien beispielsweise eben auch durchbrochen werden, dass man also auch von diesem Schmerz, der ja immer nur Hauptthema ist, wirklich auch in die Bewältigung geht.
Frau Rinken, erleben Sie das auch in Ihrer Praxis, dass Sie wirklich mit älteren Frauen und Männern zu tun haben, die sagen, ich habe Schmerzen seit Ewigkeiten, aber keiner nimmt mich ernst?
Das erleben wir sehr häufig und es kommt dann aber auch leider dazu, dass in der Not sozusagen die Beschwerden dann nochmal dringender auch dargestellt werden und dass es dann auch so zu ungünstigen Kommunikationsmustern kommen und dass man auch darüber sprechen muss. Und wichtig ist, immer habe ich einen Arzt, finde ich einen Arzt meines Vertrauens. Mhm. Und wenn ich so leid und so lange warten muss, dann würde ich auch sonst eine Schmerzambulanz empfehlen. Ja, ja. Da ist in der Regel schneller auch ein Termin möglich.
Es geht bei unseren Hörermails auch um ganz konkrete Fälle nochmal, zum Beispiel um Fibromyalgie. Simone Krause aus Meranne hat chronische Schmerzen seit dem 16. Lebensjahr, aber 2001 wurde erst Fibromyalgie diagnostiziert und kein Arzt schreibt, sie konnte mir helfen. Ich bekomme zu meinem Dauerschmerz jetzt auch immer noch anfallsartig stärkere Schmerzen. Was kann ich tun, damit es endlich bergauf geht wieder?
Da würde ich Psychotherapie als eine Möglichkeit der Hilfe empfehlen.
Also, haben Sie schon geklärt, was Fibromyalgie ist?
Also man nennt es Weichteilrheumatismus.
Ja. Wo es bestimmte Triggerpunkte gibt, die man eben auch entsprechend dann in der Untersuchung auch feststellt. Und wenn entsprechende Punkte zu finden sind, dann nennt man es, das ist ja letztendlich so ein Konstrukt, dann eben auch Fibromyalgie. Da ist sicherlich auch das Zusammenspiel, Wechselspiel zwischen körperlichen Symptomen und auch der Psyche natürlich. Und deswegen ist es sicherlich richtig, dass die Kollegin sagt, hier eine Psychotherapie zu empfehlen.
Aber Frau Renken, wenn Sie eine Psychotherapie empfehlen, wie gut findet man Therapeuten und vor allem, wie lange muss man warten?
Das ist ganz unterschiedlich. Sie haben die Möglichkeit, jetzt gibt es ein neues Portal, www.psychologenportal vom Berufsverband der Deutschen Psychologen. Da können Sie ebenfalls auch die Postleitzahl einnehmen. Da können Sie auch Stichpunkte eingeben, also Spezialisten suchen. Hier in der Stadt berichten Patienten von etwa 3 bis 6 Monaten. Und das ist aber für ältere Patienten noch mal schwerer, weil bei ihnen häufig die Mobilität eingeschränkt ist. Ja. Also für ältere Menschen ist das tatsächlich auch eine Herausforderung, einen Therapeuten zu finden, mit dem sie sprechen können. Weil es ist so, beim chronischen Schmerz nehmen die psychosozialen Probleme zu. Und dann geht es eben auch darum, vielleicht drüber zu reden, was das mit mir macht. Es geht um die Entwicklung einer Akzeptanz und des Umgangs damit.
Haben wir noch eine Mail?
Ja, eine hätte ich jetzt noch konkret. Wir haben noch ganz viele, aber ich muss ja ein paar rausfischen.
Aber wir werden wahrscheinlich auch stellvertretend für andere die Fragen beantworten.
Denke ich auch. Es geht in dem Fall um Nervenschmerzen. Und zwar Petra Friedrich aus Hamburg schreibt uns, dass ihr Mann nach einer Gürtelrose an starken Nervenschmerzen in Rücken- und Brustbereich leidet. Und sie möchte gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, das überhaupt zu behandeln. Sie hätte gehört, das wäre nicht behandelbar, aber sie will es jetzt gerne nochmal von Ihnen wissen.
Sehr wahrscheinlich, oder so ist es nicht richtig, das ist ja eine sogenannte Postzosterneuralgie. Herpes bzw. Gürtelrose ist ja eine Folgeerkrankung von Windpocken, die man in der Jugend hatte oder als Kind. Da haben sich dann eben die Viren zurückgezogen in bestimmte Nervenzellen, die dann irgendwann im Laufe des Lebens, eben auch im Alter, wo die Abwehr schlechter wird, dann als Gürtelrose dann eben auftreten. Und in einigen Fällen kommt es nach diesem Auftreten der Gürtelrose dann eben zu heftigen Schmerzen, brennenden Schmerzen, und man kann dort etwas machen. Das ist ein neuropathischer Schmerz. Da gilt auch wieder diese Medikamente, die man quasi aus den die man häufig eben auch für Epilepsie ansetzt. Das Pergabalin habe ich eben schon mal genannt, was man machen kann. Man kann aber auch Antidepressiva, also Medikamente, die man gegen Depression eigentlich ansetzt, auch hier gut ansetzen. Das sind also Möglichkeiten. Und es gibt auch Pflaster, die man versuchen kann, Lidocain-Pflaster, was man eben auf diese entsprechende Stelle setzen kann. Insgesamt ist der neuropathische Schmerz schwierig zu behandeln. 30% Reduktion heißt ein Therapieerfolg. Daran können Sie schon sehen, es geht da nicht um weg, sondern es geht um Reduktion. Während man bei den anderen Schmerzarten ja 50% als Erfolg ansieht, ist es bei neuropathischer Schmerz, also bei der Gürtelrose beispielsweise, 30% Reduktion.
Haben Sie ein super Stichwort gegeben für eine Mail, die ich noch gerne hier anbringen würde, weil sie so passend ist. Reinhard Wegener aus Neubrandenburg schreibt uns, er hätte mal gehört, dass jemand sagt, in der heutigen Medizin muss kein Mensch bzw. kein Patient unter Schmerzen leiden. Stimmt das oder ist es nur eine Wunschvorstellung? Kann man jeden Schmerz auch wegtherapieren?
Also jeden Schmerz kann man nicht wegtherapieren. Es gab ja auch den Slogan schmerzfreies Krankenhaus. Das ist sicherlich auch natürlich eine Werbekampagne. Es macht sich besser als ein bisschen weniger Schmerzkrankenhaus. Insofern ist es so, dass man sagen kann, gerade der chronische Schmerz, es sind Verbesserungen möglich mit einer guten Lebensqualität. Das ist sicherlich gut möglich, aber das ist komplett weg ist, das ist eben häufig schwierig. Man muss mit dem Schmerz leben, aber der Schmerz soll nicht sozusagen übermächtig einen wirklich dann am Leben stören.
An dieser Stelle vielen Dank, Silvia Buckel, für den Blick in unseren Mail-Postkasten. Wir haben ein Stichwort eben erwähnt, die multimodale Schmerztherapie, ein noch relativ neuer Ansatz, ein interdisziplinärer Ansatz. Dr. Lukas, wie verbreitet ist denn dieser Ansatz?
Er ist verbreitet. Wir haben eine relativ aktuelle Untersuchung für Menschen älterer, die älter sind, geschaut. Da ist es sehr, sehr schwierig.
Multimodale, wer arbeitet denn da überhaupt zusammen mit?
Also das multimodale Schmerztherapie heißt, dass hier verschiedene Bereiche zusammenarbeiten. Das sind beispielsweise der ärztliche Sektor, das ist der pflegerische Sektor, Ergotherapie, Krankengymnastik, die Psychologen, die dabei sind, Seelsorger möglicherweise auch. Es sind also verschiedenste Leute, Krankengymnasten, die eben hier von verschiedenen Seiten eben den Schmerz dann eben auch mit dem Patienten gemeinsam bearbeiten. Aber für ältere Menschen ist es relativ schwierig, in Deutschland noch multimodale Schmerztherapie zu bekommen. Ich weiß von Erlangen beispielsweise, die haben so ein Programm in Nürnberg, die sind da relativ aktiv gewesen in der Schmerzambulanz. Aber es ist noch sehr, sehr selten. Und es gibt immer wieder Bruchstücke, die gemacht werden. Wir auch in der Geriatrie machen ja nicht alle diese Bereiche. Wir haben zum Beispiel keinen Psychologen, was eigentlich wünschenswert wäre, natürlich auch für uns in der Klinik. Aber wir machen viele andere Bereiche wie Krankengymnastik, Ergotherapie und ärztliche und pflegerische haben wir natürlich, ja.
Sind Sie auch in einen multimodalen Ansatz eingebunden, Frau Renken?
Ja, wir arbeiten mit unterschiedlichen Kollegen zusammen. Wir gucken, was wir den Patienten anbieten können, wo Krankengymnastik notwendig ist, aber wo es einem auch darum geht, über die Erkrankung zu sprechen. Viele Patienten sind sehr verunsichert. Was habe ich denn eigentlich? Was darf ich denn noch machen? Viele Patienten ziehen sich aufgrund des Schmerzes zurück, geraten in so einen Teufelskreislauf, bewegen sich immer weniger, haben dann immer weniger Kontakte, leiden unter Einsamkeit, gerade ältere Menschen. Und aus diesem Teufelskreis auch wieder rauszukommen, zu gucken, wo der sich gegenseitig beeinflusst, ist sehr entscheidend.
Wir wollen wieder einen Hörer zu Wort kommen lassen. Bernd Düster aus Totendorf hat uns angerufen, ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Düster, was?
Trostorf.
Herr Düster aus Trostorf, was können wir für Sie tun?
Ja, ich habe 2010 zum ersten Mal eine Knieprothese gekriegt. Die hat sich gelöst, die Unterprothese, nach 1,5 Jahren. Und die nach dieser Operation hat die nächste sich nur ein Jahr gehalten, sodass ich 2014 die dritte Operation gekriegt habe. Da habe ich eine gekoppelte Knieprothese bekommen. Und in diesen 5 Jahren, wo ich habe, bin ich auch in eine Schonhaltung gegangen, so dass ich hier nach der letzten OP nie richtig schmerzfrei war. Und die Schmerzen, speziell morgens, wenn ich aufwache, dann habe ich sehr große Schmerzen, wenn ich nachher in Bewegung bin, werden sie etwas weniger. Ich habe das Gefühl, als wenn sie aus der Lendenwirbelsäule ganz stark strahlen und dass mein Bein dadurch auch in Mitleidenschaft gezogen wird, sodass ich wieder Gehenschwierigkeiten habe. Und so 200 Meter für mich freies Gehen ist für mich schon ein Problem.
Dr. Lukas.
Sie müssen sich vorstellen, dass natürlich das Kniegelenk in einer Gesamtachse ist. Ja, der ganze Körper will normalerweise ja gerade auf den Füßen stehen. Und wenn Sie Knieprothesen mehrmalige Wechsel haben, möglicherweise auch mit Verkürzungen, dann im Nachgang des Beines. Und das führt letztendlich dann auch zu einer Achsenstellung, die eben eine Schiefhaltung hat. Und das führt wiederum dazu, dass benachbarte Gelenke dann, wie beispielsweise das Hüftgelenk, wo Sie sagen, jetzt kommt der Schmerz eigentlich aus dem Hüftgelenk, dann eben dazu führen, dass das dann plötzlich das Hauptthema wird. Also das ist sicherlich etwas, wo man schauen muss. Auch da nochmal der Rat, dass man die Medikamente nochmal anschaut. Weiterhin krankengymnastische Mobilisation würde ich empfehlen. Ich gehe aber davon aus, dass das jetzt gut verheilt ist nach der dritten Operation, dass das jetzt gut auch eingewachsen ist und dass es vom Kniegelenk her jetzt erstmal keine Probleme hat, so habe ich Sie zumindest verstanden. Also dran arbeiten, aktiv, Krankengymnastik, da etwas zu machen.
Dr. Lukas, wir reden über Schmerzen bei älteren Patientinnen und Patienten, auch zum Teil bei hochbetagten Menschen, die auch zunehmend an Demenz leiden. Wie schwierig wird es eigentlich für Sie als Ärzte und Therapeuten, auch mit diesen Patienten zu kommunizieren?
Ja, die Demenzerkrankung, wir haben ja aktuell 1,3 Millionen Menschen, die unter einer Demenz leiden. Und das wird sich bis 2050 verdoppeln, diese Zahl. Das heißt, wir werden zunehmend, ob nun im ambulanten Sektor, beim Hausarzt oder in den Kliniken, Menschen haben, die unter einer Hirnleistungsstörung leiden. Die Demenz hat das Problem, dass man natürlich vergesslich wird, dass man Dinge, die passiert sind, nicht mehr erinnert. Und das hat sie eben auch beim Schmerz. Jetzt könnte man im ersten Moment denken, ist doch eigentlich schön, wenn man den Schmerz vergisst. Wenn aber dann der Patient sich bewegt und in diesem Moment, wo er sich bewegt, daran erinnert wird, dass irgendwas nicht stimmt mit seinem Körper, er gar nicht weiß, wo es denn ist, wo es denn weh tut, weil das ganze Körperschema nicht mehr gegeben ist, dann wird es schwierig. Und dann haben wir manchmal fordernde Verhaltensweisen, dass jemand plötzlich aggressiv wird, unruhig wird umtriebig wird. Dann eben häufig der Griff nach Neuroleptika, das sind ja Medikamente, die eigentlich beruhigen sollen. Aber wir wissen heute, dass Schmerz einer der häufigsten Ursachen für dieses scheinbar unerklärte Verhalten eines Demenzkranken ist. Und dass man da eben dann eben unbedingt gucken sollte. Und da gibt es Möglichkeiten. Natürlich fragt man erstmal den Patienten, wenn es denn geht, dass er eine Selbstauskunft gibt. Das gilt ja als Goldstandard, aber es gibt dann, wenn die Demenz fortschreitet, auch den Moment, wo das nicht mehr möglich ist. Und da gibt es Fremdbeobachtungsinstrumente, die auch zunehmend in Deutschland eben publik werden. BEST, B-E-S-D, also Beurteilung des Schmerzes bei Demenz, ist eines dieser Instrumente, was sicherlich am häufigsten benutzt wird. Und da beobachtet man beispielsweise Mimik, Laute, Au-Schreie, Körperschonhaltungen oder eben ob auch Trost eine Reaktion zeigt. Und über diese Dinge, die man beobachtet, versucht man dann eine Aussage zu finden, hat dieser Mensch möglicherweise Schmerz? Manchmal muss man einfach auch einen Versuch wagen und ein Schmerzmittel ansetzen und schauen, was passiert.
Haben Sie auch solche Patientinnen und Patienten, Frau Rinken?
Wir haben in der Klinik Patienten, also viele demente Patienten. Und da ist es immer wichtig, wie Sie sagen, an den Schmerz zu denken. Und manchmal sind es über Laute, über Unruhe. Wenn jemand nicht mehr isst, muss man an Zahnschmerzen vielleicht auch denken, wenn er vorher gegessen hat. Also es ist bei der Demenz, wenn Patienten sich nicht mehr gut artikulieren können, ganz wichtig, daran zu denken. Was mir noch kurz wichtig ist, ist, es gibt eine große Komorbidität von Schmerzen, Schmerzpatienten und Depressionen. Und es gibt aber auch den psychogenen Schmerz. Also die Menschen, gerade in der Depression, es ist leichter, auch für ältere Menschen über Schmerzen zu sprechen, statt über Gefühle, auch dass man daran auch denkt. Ne? Schmerzen machen nicht glücklich. Wie sich das gegenseitig beeinflusst, ist unterschiedlich. Aber auch daran zu denken, ob da auf der da Hilfe nötig ist.
Wir wollen noch eine letzte Anruferin zu Wort kommen lassen. Petra Müller ist in der Leitung, die aus dem Erzgebirge bei uns anruft. Schönen guten Abend, Frau Müller.
Guten Abend.
Sie leiden an Muskelschmerzen, lese ich hier. Wie können wir Ihnen helfen?
Ja, also es betrifft also Bindegewebe und Faszien. Seit etwa 12 Jahren, es begann nach einer Infektion. Und seitdem habe ich eigentlich alle Wirkstoffgruppen durch, alle, was es so gibt, also Rheumamittel, einschließlich sämtliche Opiate. Ich hatte sogar Morphine schon ausprobiert, über den Schmerztherapeuten Dronabinol bekommen, aber es drückt in keinster Weise den starken Schmerz. Das heißt also, das sind nicht nur Druckschmerz im Bindegewebe, sondern auch Ruheschmerz extrem. Und jetzt seit einem halben Jahr durch eine Hauterkrankung, genetisch bedingt, an Fußsohlen noch extremer Brennschmerzen, also 24 Stunden. Das ist, als hat man mir die Füße angezündet. Also man sieht auch eine Rötung im Fußgewölbe, einschließlich einer Kapillarblutung. Und also selbst Uniklinik Leipzig konnte mir in keinster Weise helfen. Also man hat nur gesagt, sie sind ein Fall für die Forschung.
Gut, jetzt haben wir wieder das Problem. Frau Müller, unsere Sendezeit ist gleich zu Ende. Bitte haben Sie Verständnis, wenn ich etwas auf die Uhr gucken muss. Wir haben wieder das Problem der Ferndiagnose hier. Dr. Lukas, gibt es einen Rat, den Sie Frau Müller geben können?
Das kann wieder eine Polyneuropathie sein, was auch immer da die Ursache ist. Das wird man natürlich jetzt aus der Ferne nicht sagen können. Also, dass man da in diese Richtung guckt, dass man zumindest einen neuropathischen Schmerz mit behandelt, wichtig. Und es ist sicherlich wieder auch eine Fibromyalgie-Komponente, die möglicherweise dabei ist. Auch hier wieder der Rat, Medikamente sind nicht alles, sie sind wichtig. Sind ein Baustein in der ganzen Therapie, aber viele, viele andere Dinge, bitte auch Bewegung und eben auch, dass man hier die entsprechende psychologische Unterstützung dann bekommt. Und gerade in einem Fall wie Sie, wo es ja schon sehr lange geht.
Unsere Sendung geht zu Ende. Ständig Schmerzen. Was hilft älteren Menschen? Die Redezeitvisite auf NDR Info. Ich glaube, wir haben eins gelernt oder können eine Botschaft unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, den Schmerz nicht einfach annehmen, sondern wirklich aktiv etwas dagegen tun, nicht nur auf Medikamente setzen, sondern auch auf soziale Kontakte, auch auf Sport, auf Bewegung und sich auch nicht scheuen, möglicherweise psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei Silvia Renken, Diplompsychologin an der Klinik für Gerontopsychiatrie, Asklepios Klinik Nord, Ochsenzoll hier in Hamburg. Danke, dass Sie da waren. Und auch ganz herzlichen Dank an Dr. Albert Lukas, Leiter des Zentrums für Altersmedizin am Malteser Krankenhaus in Bonn. Vielen Dank. Auch morgen gibt es wieder eine Redezeit. Das Thema dann Unfallrisiko Handy. Wird die Gefahr unterschätzt? Sie können dann auch morgen wieder mitmachen, können morgen Abend anrufen oder auch schon eine Mail schreiben, ndr.de/redezeit. Ich bedanke mich bei allen, die angerufen haben, auch bei jenen, die nicht zu Wort gekommen sind. Ich hoffe, wir konnten trotzdem viele Ihrer Fragen beantworten. Danke für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch. Mein Name ist Andreas Sperling. Tschüss.
Wissen, was die Welt bewegt.